In Deutschland gibt es rund 600.000 gemeinnützige Organisationen wie Vereine, GmbH und Stiftungen, der sogenannte dritte Sektor. Dieser dritte Sektor ist für die Gesellschaft enorm wichtig, da er vielfältige Aufgaben und Funktionen übernimmt, die dem Gemeinwohl und damit uns allen zugutekommen. Man denke nur an die sogenannten Großkatastrophen, wie die Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine oder die umfassende und immer noch notwendige Hilfe nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. All das wäre ohne Vereine, GmbH und Stiftungen und die vielen Ehrenamtlichen dahinter nicht möglich. Grund genug für uns, sich mit den steuerlichen und rechtlichen Aspekten dieser Organisation stärker auseinanderzusetzen. Welche Anforderungen gibt es an die Gemeinnützigkeit? Was gilt es bei der Mittelverwendung zu beachten? Und wie steht es aktuell insgesamt um den dritten Sektor? Diese Fragen beantworten wir in unserer heutigen Folge Taxiert.
Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Taxiert, Ihrem Podcast der DHPG. Andreas, ich freue mich sehr, dich an meiner Seite zu sehen. Offenbar hast du dich von der letzten Folge Wirtschaftsprüfung gut erholt.
Ja klar, auch wenn das Wetter mittlerweile echt herbstlich geworden ist, aber heute haben wir ein positives Thema.
Ja, ich sehe schon, auf Wirtschaftsprüfung möchtest du nicht mehr zu sprechen kommen. Ich wollte dich gerade noch fragen, was nochmal im ISA 315 stand, aber wir lassen das mal für heute im Raum stehen. Wir sprechen heute über etwas komplett anderes. Wir sprechen über Gemeinnützigkeit. Und wir wollen über Gemeinnützigkeit sprechen, weil damit ganz bestimmte steuerliche Verpflichtungen verbunden sind. Darüber werden wir noch einiges hören. Und wir wollen auch aus ganz aktuellem Anlass über Gemeinnützigkeit sprechen, weil die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung, speziell das Thema Finanzierung, ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat und die Aktivitäten, die über gemeinnützige Organisationen finanziert werden, gerade in der heutigen Zeit und auch vor dem Hintergrund, dass wir aufs Jahresende und die Weihnachtszeit langsam zulaufen, sicherlich eine besondere Bedeutung hat. Wir wollen das Ganze rechtsformübergreifend machen, also nicht auf die Besonderheiten einzelner Rechtsformen eingehen, sondern auf die Besonderheiten, die sich aus dem Gemeinnützigkeitsrecht ergeben.
Ja, Benno, wir sprechen über Gemeinnützigkeitsrecht. Das heißt, wir haben wie immer natürlich einen Fokus auf Steuern und Recht, obwohl gerade dieses Thema natürlich auch geeignet wäre, über Gesellschaftspolitik, über volkswirtschaftliche Bedeutung etc. zu reden. Das wollen wir aber nicht tun. Wir haben heute den Fokus wieder auf den rechtlichen und vor allen Dingen eben auch steuerlichen Themen. Es ist eben auch vor allen Dingen ein steuerliches Thema. Und deswegen haben wir uns wieder einen Experten eingeladen und ich freue mich ganz besonders, dass du, lieber Quentin, heute bei uns bist und uns in die Tiefen des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts mitnehmen wirst. Herzlich willkommen, Quentin.
Ja, hallo, guten Morgen zusammen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Quentin Adrian ist Partner bei der DHPG und beschäftigt sich vor allen Dingen und fast ausschließlich mit gemeinnützigkeitsrechtlichen Themen und betreut viele, viele gemeinnützige Organisationen.
Ja, genau so ist es. Gemeinnützige Sektor, du sagtest es eben schon, Andreas, ist in der heutigen Zeit ja fast wichtiger denn je. Wir nennen ihn ja auch bisweilen den sogenannten dritten Sektor, weil er eben neben dem produzierenden gewerblichen Dienstleistungssektor und dem Staat eben vielfach Aufgaben wahrnimmt, zunehmend wahrnimmt und auch, man hat es ja beispielsweise bei dem Hochwasser an der A oder jetzt auch mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs beim Flüchtlingszuzug gesehen, da sehr engagiert ist und sehr viele tolle Aufgaben übernimmt und auf der anderen Seite eben dafür natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise vom Staat begünstigt wird und das wollen wir uns, glaube ich, im weiteren Verlauf anschauen bzw. anhören.
Ja, prima. Dann auch von mir nochmal herzlich willkommen, lieber Quentin. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, haben wir noch einen kleinen O-Ton, in dem es speziell um das Thema Spendenbereitschaft, nämlich die wesentliche Finanzierungsquelle der gemeinnützigen Organisationen gehen soll.
Die Deutschen haben in diesem Jahr deutlich weniger Geld für gemeinnützige Zwecke gespendet als 2022. Allein in der ersten Jahreshälfte ist ein Rückgang um 30% gegenüber dem Vorjahresniveau zu verzeichnen. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Marktforschungsunternehmens GfK im Auftrag des Deutschen Spendenrats hervor. Das macht es vielen, gerade kleineren, gemeinnützigen Organisationen in einer wirtschaftlich ohnehin herausfordernden Zeit schwer, sich zu behaupten.
Ja, ich glaube, das sind Erfahrungen, die wir alle auch zurzeit machen. Wir sind ja alle mehr oder weniger engagiert, auch in sozialen oder gemeinnützigen Einrichtungen. Und wir haben, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht oder machen ständig die Erfahrung, dass tendenziell schon auch die Spendenbereitschaft etwas abgenommen hat, aber dennoch, wenn es konkrete Projekte sind, nach wie vor auch durchaus Spendenbereitschaft in beträchtlicher Höhe besteht. Quentin, du hast es ja gesagt, also gerade wenn man die ganz großen Themen sich angeschaut hat in den letzten Monaten, ist eben doch sehr, sehr große Spendenbereitschaft da und deswegen ist das Thema einfach auch wichtig.
Genau. Und gerade auch in der Gemeinnützigkeit gilt es, oder es gibt ja dieses häufige Missverständnis, dass gemeinnützige Organisationen kein Geld verdienen dürfen. Und das ist schlichtweg, muss man sagen, nicht richtig. Denn auch in der Gemeinnützigkeit gilt, wie auch im übrigen Leben, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Und gemeinnützige Organisationen brauchen Geld, um ihre Tätigkeiten finanzieren und ausüben zu können. Und die kommt man eben nur dran, wenn man dieses Geld sich, auf welchem Weg auch immer, da sprechen wir ja gleich drüber, verdient.
Aber dann lass uns doch genau da mal einsteigen. Und zwar ganz am Anfang. Am Anfang steht ja häufig die gute Idee, der gute Zweck, der gefördert werden soll. Nehmen wir an, es gibt den Zweck, der gefördert werden soll. Eine gemeinnützige Organisation, ein Verein beispielsweise soll entstehen. Was steht am Anfang? Wie geht's los? Wie geht man das ganze Thema an?
Ja, vielleicht dazu ein ganz kurzes Wort vor die Klammer. Gemeinnützigkeit ist ja etwas, wer erkennt das eigentlich an? Wo kommt das eigentlich her? Die Gemeinnützigkeit ist am Ende des Tages etwas, was durch das Finanzamt anerkannt wird, weil es vielfach, aber nicht nur, steuerliche Auswirkungen hat. Das ist nicht überall so. In Großbritannien ist es beispielsweise so, dass es da ein eigenständiges Charity Board gibt, was dort die gemeinnützigen Organisationen, beziehungsweise das, was dort vergleichbar gemeinnützige Organisationen sind, anerkennt. In Deutschland ist es eben anders geregelt. Es ist auch explizit nicht das Amtsgericht, sondern es ist eben das jeweilige Finanzamt. Und Stichwort Amtsgericht, vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Gemeinnützigkeit ist vom Grundsatz rechtsform unabhängig. Also es gibt natürlich, das kennt man aus der Praxis am häufigsten, gemeinnützige Vereine, Stiftungen, aber eben auch gemeinnützige GmbHs, hat man vielleicht auch noch manchmal am Rande mit zu tun, aber eben auch gemeinnützige UGs und AGs. Und umgekehrt muss nicht jeder Verein zwangsläufig gemeinnützig sein, sondern das ist eben etwas, was man dann mit dem Finanzamt abstimmen muss.
Und wie sieht diese Abstimmung mit dem Finanzamt ganz konkret aus? Mit welchen Unterlagen geht der Vorstand des Vereins zum Finanzamt und lässt sich die Gemeinnützigkeit anerkennen?
Also am Anfang steht, wie so oft, die Idee. Und diese Idee muss zu einem der definierten, die sind tatsächlich in der Abgabenordnung, in der AO, definierten gemeinnützigen Zwecke passen. Und dann muss man eine entsprechende Satzung entwerfen, wie sie jeder Verein braucht, in die man reinschreibt, welchen gemeinnützigen Zweck ich eigentlich verwirklichen will und wie ich das tun will. Also die Idee beschreiben. Dann gibt es noch andere weitere formale Voraussetzungen, die diese Satzung erfüllen muss. Die sind auch gesetzlich geregelt, hat mehr formalen, klarstellenden Charakter. Aber entscheidender Punkt ist, dass ich in die Satzung reinschreiben muss, welchen gemeinnützigen Zweck möchte ich verwirklichen und wie möchte ich das tun. Und diese Satzung bzw. diesen Satzungsentwurf, sinnvollerweise bevor ich ihn beim Amtsgericht in das Vereinsregister, Handelsregister oder wo auch immer eintragen lasse, sollte ich mit dem Finanzamt abstimmen. Das machen die Finanzämter auch gerne. Da geben die auch relativ schnell sehr sachdienliche Hinweise, ob sie mit diesem Satzungsentwurf einverstanden sind. Und nachdem das Finanzamt das okay gegeben hat und das eingetragen wurde, erteilt das Finanzamt darüber auch einen formellen Bescheid, dass diese Satzung den gemeinnützigkeitsrechtlichen Anforderungen entspricht. Und das ist nicht nur ein formeller Akt, sondern das ist tatsächlich sogar in der Praxis relativ wichtig, denn mit diesem formalen Satzungsbescheid, wir nennen den auch 60a-Bescheid nach § 60a AO, kann man für die ersten ein, zwei, formal sogar drei Jahre auch die Zuwendungsbestätigung, umgangssprachlich Spendenbescheinigungen ausstellen. Das ist quasi die Berechtigung, das zu tun.
Ich darf nochmal einhaken und einen Schritt zurückgehen. Wenn wir über Gemeinnützigkeit sprechen, da steckt ja irgendwie drin, dass es der Allgemeinheit nützen soll. Magst du uns vielleicht nochmal ein, zwei Beispiele dafür sagen, was gemeinnützig ist, was ein gemeinnütziger Zweck ist und was eben auch nicht?
Ja, natürlich, gerne. Gemeinnützigkeit sagt man ja eigentlich umgangssprachlich. Formal heißt der Oberbegriff steuerbegünstigte Zwecke. Warum? Weil es eben neben der Gemeinnützigkeit auch noch die Mildtätigkeit gibt, die darauf abzielt, Personen, die bedürftig sind, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie beispielsweise krank sind, weil sie beispielsweise nicht die gleichen wirtschaftlichen Möglichkeiten wie andere haben, zu unterstützen und als dritten sogenannten steuerbegünstigten Zweck eben noch kirchliche Zwecke. Aber Andreas, zu deiner Frage, die Gemeinnützigkeit ist der größte Bereich, den es von diesen steuerbegünstigten Zwecken gibt, mit denen man auch in der Praxis zu tun hat. Und die Zwecke sind ganz unterschiedlich. Das fängt an beispielsweise bei der Unterstützung von Wissenschaft und Forschung, über den Umweltschutz, die Gleichberechtigung von Mann und Frau bis hin zu entsprechend dem Karnevalsverein, der dort allerdings als Brauchtumspflege deklariert ist und den Sportvereinen und auch Unterstützung beispielsweise des Gesundheitswesens, Kunst und Kultur. Das sind die gängigsten Zwecke, mit denen man in der Praxis viele Berührungspunkte hat. Und man sieht auch schon, wie breit diese Palette ist an gemeinnützigen Themen, die man da verwirklichen kann, wenn man Freude daran hat.
Und was sind beispielsweise so Grenzfälle, wo man das diskutiert hat, wo man aber dann zum Ergebnis kommt, nee, es dient eben gerade nicht der Allgemeinheit?
Da ist natürlich, vielleicht haben das viele in den letzten Monaten, vielleicht noch Jahren mitbekommen, das Problem, die Abgrenzung zu politischer Betätigung. Also es gab vielleicht, ist das schon mal an der einen oder anderen Stelle gesehen worden, die sogenannte Attac-Entscheidung, wo eben seitens des damals zuständigen Finanzgerichts Frankfurt und später auch bestätigt durch den Bundesfinanzhof festgehalten wurde, dass die politische Betätigung von Attac so konkret auf einen politischen Zweck ausgerichtet war, dass es eben nicht mehr der Allgemeinheit dienlich war. Gleiche Themen hat man momentan beispielsweise mit Extinction Rebellion beziehungsweise auch mit Fridays for Future, die sich sehr gerne gemeinnützig anerkennen lassen würden, die aber so konkret auf einen politischen Zweck ausgerichtet sind, auf eine politische Richtung und nicht mehr allgemeine politische Bildung, dass dies eben nicht mehr als der Allgemeinheit förderlich angesehen wird und entsprechend die Gemeinnützigkeit in solchen Fällen nicht anerkannt wird. Aber zugegeben, das sind Grenzfälle.
Zeigt aber eben auch, dass die Abstimmung mit dem Finanzamt wichtig und hilfreich ist, weil nicht alles, was möglicherweise als gut angesehen wird oder als sinnvoll, ist eben deswegen auch gleich steuerlich gemeinnützig.
Korrekt. Und ich möchte an der Stelle eigentlich auch mal eine Lanze brechen. In den Medien wird vielfach gesagt, naja, das ist ja aber nicht so schön, ist nicht so nett, wenn gerade solche Vereine mit solchen politischen Interessen nicht die Gemeinnützigkeit anerkannt bekommen. Das kann ich einerseits verstehen, aber auf der anderen Seite muss man sich mal vorstellen, was hätte das für Auswirkungen auf der anderen Seite, wenn ein Atomkraftwerksbetreiber einen gemeinnützigen Verein zur und politischen Unterstützung der Atomkraft betreiben würde oder ein solcher Verein von der AfD gegründet würde mit deren politischen Zielen. Ich glaube, das wollen wir alle nicht und deswegen muss man da einfach sehr sauber sein, in der Struktur sehr klar sein und eben auch entsprechend anerkennen, dass man eben die politische Betätigung an dieser Stelle aus guten Gründen tatsächlich außen vor halten sollte und auch muss.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, über die erste Hürde schon intensiv gesprochen, die zu nehmen ist, auf dem Weg zur Gemeinnützigkeit. Und die gute Nachricht ist ja tatsächlich, wenn ich diese Hürde genommen habe, habe ich die Bestätigung, die formale Bestätigung des Finanzamtes. Ich habe also Rechtssicherheit. Auf der anderen Seite ist natürlich diese Rechtssicherheit, diese Bestätigung auch kein Persilschein für das, was danach passiert. Das heißt, ich habe den satzungsmäßigen Rahmen, den ich mir selber gegeben habe und der als gemeinnützig anerkannt wurde. Lass uns mal darüber sprechen, was das bezogen auf die konkrete Geschäftsführung und auf die operative Tätigkeit der gemeinnützigen Organisation bedeutet. Ich denke, ein wesentliches Stichwort lautet hier Mittelverwendung. Was verstehen wir darunter, Quentin?
Ja, die dann anerkannte Satzung ist ja immer nur der erste Aufschlag. Und danach legt man ja erst tatsächlich los mit dem, was man tut. Und in der Tat ist auch der Fachbegriff so tatsächliche Geschäftsführung. Am Ende des Tages ist es so, dass ich mich als Vorstand eines gemeinnützigen Vereins oder einer Stiftung oder beispielsweise auch Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH so verhalten muss, wie wenn ich ein ordentlicher und gewissenhafter Kaufmann wäre, der vorsichtig handelt, der im Interesse seines Unternehmens handelt. Das ist hier etwas an der Stelle, wo man sagen muss, das ist ein Maßstab, der muss an jeden Vorstand, Geschäftsführer einer gemeinnützigen Organisation angewendet werden und an dem muss der sich auch messen lassen.
Okay, also ein Begriff, den wir durchaus auch aus der Besteuerung von privatwirtschaftlich und auf Gewinnerzielungsabsicht ausgerichteten Unternehmen kennen. Was bedeutet das ganz konkret und was bedeutet es auch vielleicht in der Abgrenzung? Worauf muss der Geschäftsführer, der Vorstand achten bei der tatsächlichen Geschäftsführung?
Hintergrund ist ja, wer prüft das eigentlich? Die tatsächliche Geschäftsführung prüft bei gemeinnützigen Organisationen das Finanzamt, weil die Behörde an der Stelle sind, die die Gemeinnützigkeit anerkennen. Bei einem gewerblichen Unternehmen prüft das Finanzamt in der Regel nur die Bestandteile der Geschäftsführung, die steuerlich relevant sind. Bei der Gemeinnützigkeit geht diese Prüfung eben darüber hinaus. Und der Hintergrund ist schlichtweg der, bei der Gemeinnützigkeit ist es ja so, dass der Staat an mehreren Stellen auf sein Besteuerungsrecht verzichtet. Nämlich einmal bei Spenden, bei Zuwendungen, wo der Staat entsprechend zulässt, dass diese von der steuerlichen Bemessungsgrundlage abgezogen werden. Aber auch bei dem gemeinnützigen Verein, Stiftung, GmbH selber, die für, außer in bestimmten Ausnahmen, ich glaube, da sprechen wir gleich noch drüber, vom Grundsatz eben auch keine Steuern zahlen müssen. Und wenn der Staat auf sein Besteuerungsrecht verzichtet, dann möchte er natürlich auch wissen, was da los ist, beziehungsweise, dass dieses Geld auch in seinem Sinne gehandhabt wird. Und dafür ist eben insbesondere darauf zu achten, dass ich gerade vor allen Dingen keine Ausgaben tätige, die jemandem anderen ungerechtfertigt bereichern. Ich darf auch mich als Vorstand, Geschäftsführer, vielleicht auch Gesellschafter einer gemeinnützigen GmbH nicht entsprechend daran ungerechtfertigt bereichern. Ich darf auch keinem fremden Dritten eine ungerechtfertigt hohe Vergütung zukommen lassen. Und ich darf beispielsweise auch nicht, das ist etwas, was man ja vielleicht aus der Praxis auch häufiger kennt, unbegrenzt Gelder ansammeln und sie eben nicht in irgendeiner Art und Weise für eine gemeinnützige Tätigkeit ausgeben, sondern quasi wie irgendwann eine große Bank auf dem Geld sitzen und nicht wissen, was ich damit machen soll.
Ja, ich denke, wir kommen auch gleich nochmal auf mögliche Fehler oder Stolperfallen zu sprechen, denen man aus dem Weg gehen sollte. Wichtig war jetzt aus meiner Sicht die Aussage, dass diese gemeinnützige Organisation ja durchaus Gewinne erzielen darf und die auch unter bestimmten Voraussetzungen auch steuerfrei vereinnahmen darf. Aber ich glaube, hier ist es nochmal wichtig zu unterscheiden, in welchen Bereichen und durch welche Tätigkeiten werden diese Gewinne erzielt. Denn gemeinnützige Organisationen haben ja verschiedene, nennen es mal Tätigkeitsbereiche, die auch steuerlich sehr unterschiedlich behandelt werden. In Abgrenzung zu einer nicht gemeinnützigen, normal gewerblichen Kapitalgesellschaft, die ausschließlich eine gewerbliche Sphäre hat, das ist ja bei gemeinnützigen Organisationen schon deutlich anders.
Genau, hier gibt es 4 sogenannte Sphären. Die nennen sich als erstes ideeller Bereich. Im ideellen Bereich wird die eigentliche ideelle Tätigkeit der Organisation verwirklicht, also der ganz konkrete gemeinnützige Zweck. Dieser ideelle Bereich ist von der Steuer befreit. Daneben steht die Vermögensverwaltung, gerade beispielsweise im Bereich von Stiftungen, die häufig doch relativ wesentliche Vermögen haben, ist die Vermögensverwaltung ein wesentlicher Punkt. Die Besonderheit bei der Vermögensverwaltung ist, die Vermögensverwaltung dient nicht der gemeinnützigen Zweckverwirklichung. Wenn ich Geld auf die Bank lege, ist da jetzt noch niemandem wirklich mit geholfen. Aber man hat eben anerkannt oder das Gesetz erkennt eben an, dass das ja unmittelbar dazu dient, den gemeinnützigen Zweck auch nachhaltig beispielsweise verwirklichen zu können. Deswegen ist die Vermögensverwaltung steuerfrei. Die dritte Sphäre nennen wir den sogenannten Zweckbetrieb. Zweckbetriebe sind im Gesetz ganz bestimmte definierte Tätigkeiten, die eigentlich eine wirtschaftliche Tätigkeit sind, durchaus auch eine gewerbliche Tätigkeit sind, die aber eben per Gesetz von der Besteuerung ausgenommen werden, weil man sagt, damit wird unmittelbar der gemeinnützige Zweck verwirklicht. Klassische Beispiele sind der Betrieb eines Krankenhauses bei einer gemeinnützigen Organisation, die das Ziel der Gesundheitsförderung hat, oder beispielsweise der Betrieb eines Museums bei einer gemeinnützigen Organisation, die die Förderung von Kunst und Kultur zum Zweck hat. Und als vierter Zweck bleibt noch übrig der sogenannte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Genauer genommen ist der steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Das ist eine wie auch immer geartete gewerbliche Tätigkeit, die eben nicht als ein sogenannter Zweckbetrieb begünstigt ist, sondern die jede gemeinnützige Organisation dem Grundsatz nach, wir nennen das das sogenannte Nebenzweckprivileg, auch betreiben darf. Die ist dann aber eben steuerpflichtig. Und mit steuerpflichtig meinen wir an dieser Stelle ganz konkret ertragssteuerpflichtig, also unterliegt der Körperschaft und Gewerbesteuer.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Abgrenzung ist hier auch schwierig in der Praxis. Aber was ist denn so ein Beispiel für einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb? Also ich habe einen normalen, gemeinnützigen Verein und der hat eine gute Idee, wie man Geld verdienen kann. Aber was ist das zum Beispiel?
Auch da sind der Fantasien keine Grenzen gesetzt, muss man ganz ehrlich gesagt sagen. Alles, womit man gutes Geld verdienen kann und was nicht illegal ist, ist vom Grundsatz zulässig. Schönes Beispiel, was wir immer auch unseren Mandanten sagen, weil es sich einfach so schön plastisch darstellen lässt, ist der Betrieb einer Würstchenbude. Jeder gemeinnützige Verein, egal welchen gemeinnützigen Zweck er sich in seine Satzung geschrieben hat, darf auch eine Würstchenbude betreiben, wenn er das denn möchte. Der Hintergrund ist der ist ganz einfach aus der Perspektive des Gesetzes, der sagt, naja, wenn du mit einer Würstchenbude so viel Geld verdienst, dass du dieses verdiente Geld dann auch für deinen gemeinnützigen Zweck nutzen kannst und den gemeinnützigen Zweck dadurch mehr unterstützen kannst und mehr fördern kannst, weil du mit der Würstchenbude Geld verdienst, why not?
Also ich habe verstanden, dass die steuerlichen Folgen in den 4 verschiedenen Sphären sehr unterschiedlich sind und das gilt im Bereich der Ertragssteuer, aber es gilt auch im Bereich der Umsatzsteuer beispielsweise und deswegen ist es einfach ja komplex. Das gilt ja gerade auch bei kleinen Vereinen, die keine große hauptamtliche Struktur haben, die aber dennoch aufpassen müssen, dass hier alles richtig funktioniert. Quentin, magst du uns vielleicht mitnehmen mal, was so in der Praxis häufige Fehler und Stolperfallen sind?
Ja, gerne. Ein klassisches Thema, wir sprachen eben schon mal drüber, sind, dass man ja eigentlich diese Pflichten eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns erfüllen muss, als wäre der gemeinnützige Verein, die gemeinnützige GmbH in Bezug zu der Person, die sie führt, dem Vorstand, der Geschäftsführer, ein fremder Dritter. Klassiker aus der Praxis ist, dass da sich manchmal, mal mehr, mal weniger wissentlich, auch gar nicht immer mit böser Absicht, aber durchaus eine gewisse Mentalität einschleicht, dass man das schleifen lässt, weil, wenn man es mal am Ende des Tages so nimmt, das Geld in der gemeinnützigen Organisation ja nicht das eigene ist. Und es ist so ein schönes Bonmot, klingt natürlich ein bisschen plastisch, aber fremder Leute Geld gibt sich schneller aus als das eigene. Und hier muss man für sich selber immer wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, wenn das mein eigenes Geld wäre, wenn das mein eigenes Unternehmen wäre, wenn ich von dem Gewinn, der damit erzielt wird, mir selber ein Auto kaufen, in Urlaub fahren könnte oder wo auch immer man Freude dran hat. Genau diesen Maßstab muss man auch anlegen, wenn man Vorstand oder Geschäftsführer einer solchen gemeinnützigen Organisation ist. Das ist das eine. Klassische Fallen oder Stolperfallen an der Stelle sind solche Themen wie Repräsentationskosten, ich sag mal große Empfänge, schöne Veranstaltungen, lecker essen gehen oder unangemessene Vergütungen. Der Vorstand eines kleinen Vereins mit einem Mitgliedsbeitragsvolumen von 10.000 Euro im Jahr und vielleicht noch Spenden von 5.000 zahlt dem Vorstand eine Aufwandsentschädigung von 8.000 Euro. Das ist natürlich ein sehr plastisches Beispiel, aber das ist der Grundsatz, der dahinter geht. Aber beispielsweise auch sind Themen, wo gemeinnützige Gelder gar nicht den handelnden Personen zugute kamen, sondern einen fremden Dritten, was aber in keinster Weise den gemeinnützigen Zweck gefördert hat, sondern eher konträr war.
Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also das, was du gerade geschildert hast, auch zu dem ordentlichen, gewissenhaften Kaufmann, der mit dem fremden Geld ordentlich umgeht, das erzählen wir auch unseren Fremdgeschäftsführern im gewerblichen Bereich genauso. Sie gehen nämlich auch mit fremdem Geld um. Aber hier kommt eben dazu nochmal, dass das Geld eben auch dazu dient, tatsächlich einen gemeinnützigen Zweck zu verfolgen und deswegen auch gewisse steuerliche Begünstigungen erfolgt sind. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Stoßrichtungen, so habe ich das verstanden. Ich habe nicht nur fremdes Geld, sondern ich habe auch noch Geld, was gewidmet ist einem gewissen Zweck, wo ich denn auch staatliche Aufgaben entlaste möglicherweise und deswegen auch begünstigt bin. Das heißt, der Geschäftsführer, der Vorstand des gemeinnützigen Vereins hat im Grunde hier zwei Themen zu beachten.
Genau so ist es. Und das Risiko ist an der Stelle ein ganz anderes, als es beispielsweise in der klassischen Besteuerung ist. Ich bin jetzt in einem Besteuerungsverfahren als gewerbliches Unternehmen, ich mache einen Fehler. Das Finanzamt guckt, sagt, ist nicht richtig besteuert, dann muss ich im Zweifelsfall mehr Steuern zahlen. Das kann mir in der Gemeinnützigkeit auch passieren, ist aber an der Stelle nicht das größere Problem, sondern das größere Problem ist diese Ausgabenseite, Andreas, die du genau gerade erwähnt hast, die möglicherweise dazu führt, dass wir eine sogenannte, der technische Begriff dafür ist, Mittelfehlverwendung haben. Ich habe also gemeinnützige Mittel falsch verwendet, nicht im Sinne der Gemeinnützigkeit. Das führt unter bestimmten Voraussetzungen, wenn das ein gewisses vertretbares Maß, Fehler machen kann vom Grundsatz jeder, aber wenn es ein vertretbares Maß überschreitet, mit Wissen und Wollen oder betragsmäßig, dass dann eben als Folge nicht einfach nur ein paar Steuern anfallen, sondern dass in dem ersten Schritt die gesamte Gemeinnützigkeit für ein Jahr, für das betreffende Jahr aberkannt wird.
Ja, und mit allem, was dann auch noch an Folgeeffekten da dran hängt, Stichwort Reputationsverlust beispielsweise, denn solche Fälle gehen ja dann auch häufiger mal durch die Presse, wenn es sich um prominente Organisationen handelt beispielsweise, da gibt es glaube ich auch prominente Beispiele zu. Und was heißt das denn auch noch konkret, Verlust der Gemeinnützigkeit, was ist auch verbunden damit für die handelnden Personen in der Organisation?
Weil du es gerade ansprachst, Benno, ein sehr plastisches Beispiel aus der Vergangenheit, was glaube ich den meisten auch an der einen oder anderen Stelle begegnet sein wird. Die WM 2006 ist ja seinerzeit nach Deutschland gekommen.
Das Sommermärchen.
Das Sommermärchen, genau so ist es. Und im Nachgang stellte sich heraus, dass bestimmte Personen des FIFA-Exekutivkomitees Gelder erhalten hatten, um in einer gewissen Art und Weise die Zustimmung für das Sommermärchen bei der Vergabe, ja, ein bisschen Nachdruck zu verleihen, ein bisschen nachzuhelfen. Und das waren ja Gelder, die natürlich am Ende des Tages über unterschiedlichste Wege gelangt sind. Aber es stellte sich raus, dass es schlussendlich Gelder des DFBs selber waren. Und der DFB selber ist auch ein gemeinnütziger Verein. Das ist ein Sportverein. Sport ist ein anerkannter gemeinnütziger Zweck. Und ich glaube, wir sind uns einig, diese Gelder waren deklariert als Unterstützung für die Förderung des Fußballs von Kindern in Afrika. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass Bestechungsgelder an Funktionäre des FIFA-Exekutivkomitees keine Förderung von Fußball für Kinder in Afrika ist. Das ist eine klassische Mittelfehlverwendung gewesen. Gut, führte zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Ist erstmal nicht so schön. Aber was resultierte daraus? Dass insbesondere beim DFB an dieser Stelle dann der Großteil der Einnahmen, der Großteil der Gewinne, die sie erwirtschaftet haben, auf einmal steuerpflichtig wurde. Und diese Steuern sind ja nie irgendwo deklariert oder gezahlt worden. Und dann haben, glaube ich, die meisten von uns mitbekommen, hatte der DFB die Staatsanwaltschaft im Haus. Warum? Nicht in dem ersten Schritt, weil die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde, sondern weil aufgrund der Aberkennung der Gemeinnützigkeit auf einmal Steuerlasten ausgelöst wurden, die natürlich nicht bezahlt wurden. Und die Argumentation des Finanzamts und der Staatsanwaltschaft war, ihr habt das mit Wissen und Wollen gemacht, euch war klar, dass euch dadurch die Gemeinnützigkeit aberkannt wird, euch war auch klar, dass dadurch Steuerlasten ausgelöst werden, die habt ihr nicht deklariert und bezahlt und deswegen gucken wir uns das Ganze jetzt bei euch mal genauer an. Das ist eines der prominentesten Beispiele der letzten Jahre gewesen, wo wir genau eine solche Mittelfehlverwendung mit einer der Folgen, nämlich dem Auslösen von Steuerlasten auf Gewinne, die ansonsten steuerfrei blieben, wenn ich gemeinnützig wäre, entsprechend dann im Raum standen.
Das ist ein sehr plakatives Beispiel, aber es zeigt, glaube ich, um was es geht. Aber wir haben hier eben auch viele kleine gemeinnützige Organisationen, bei denen ein solcher Reputationsverlust eben auch mit dem Wegfall der Spenden einhergeht und das ist häufig ja dann das größte Finanzierungsthema für die gemeinnützigen Organisationen.
Definitiv. Wenn ich ein Jahr lang, das ist in der Regel der Zeitraum, über den man spricht, wenn ich ein Jahr lang keine Spendenquittung oder Zuwendungsbestätigung mehr ausstellen kann, dann sind wir genau bei dem Problem, wenn nicht nur die Spendenbereitschaft nachlässt, sondern ich dann auch noch diesen Reputationsschaden habe und für die Leute, die an mich spenden möchten, keine Zuwendungsbestätigung mehr ausstellen kann, ist das ja quasi der Super-GAU aus finanzieller Sicht.
Und der Jurist fragt natürlich sofort dann, wenn das passiert und es ist vorwerfbar, an den Geschäftsführer oder Vorstand zu richten, dann ist der auch in der Haftung im Zweifelsfall dafür.
Vom Grundsatz ja, es gibt da so eine gewisse Abstufung, Ehrenamtliche haften unter bestimmten Voraussetzungen nicht im gleichen Umfang, wie es jetzt beispielsweise ein hauptamtlicher Geschäftsführer tut. Aber vom Grundsatz kann das, wenn das mit Vorsatz, Wissen und Wollen geschieht, aber Andreas, du bist der Jurist unter uns, kann das durchaus auch ein Haftungsthema sein.
Ich würde gerne noch mal kurz eingehen auf das Thema wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Du hast eingangs erwähnt, dass Tätigkeiten, mit denen gutes Geld verdient werden kann, auch ausgeübt werden können, dann, wenn sie nicht Zweckbetrieb sind, zu einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb führen. Und solange dort Gewinne erzielt werden, ist das, glaube ich, auch steuerlich gar nicht so spannend. Dann werden diese Gewinne dort versteuert, haben aber keine unmittelbare Auswirkungen auf die übrigen Sphären. Jetzt mag es ja auch so sein, in Einzelfällen, dass dort Verluste entstehen, weil Tätigkeiten nicht kostendeckend betrieben werden können, die einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb darstellen, möglicherweise auch ungeplant nicht kostendeckend funktionieren. Sind das Fälle, die ihr in der Praxis seht und was resultiert dann daraus?
Ja, diese Fälle sehen wir tatsächlich in der Praxis und momentan auch etwas häufiger. Im Hintergrund ist die aktuelle wirtschaftliche Lage und Entwicklung, kriegen wir ja alle mit und geht auch eben an gemeinnützigen Organisationen mit ihren wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben nicht immer spurlos vorbei. Ein klassisches Beispiel aus der Praxis ist tatsächlich ein Museum, was auch ein Museumscafé betreibt. Und ein Museum ist ja ein steuerbegünstigter Zweckbetrieb, aber der Betrieb eines Cafés ist jetzt etwas, was vom Grundsatz her noch keine steuerbegünstigte Tätigkeit ist. Gibt es ja durchaus auch andere Cafés, die nicht steuerbegünstigt sind und damit ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. Aber wir sehen das ja alle in der Gastronomie, die Preise steigen, gerade die Einkaufspreise steigen, die Leute halten sich etwas mehr zurück, gehen nicht mehr so viel essen. Fixkosten hat man trotzdem in nicht unwesentlichem Umfang und dann kann das auch mal passieren, dass ein solcher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, jetzt beispielsweise aktuell gerade auch solche Cafeterien in Museen, aber in Krankenhäusern ist das beispielsweise auch ein Thema, dann auch bisweilen Verluste erwirtschaften.
Mit welcher steuerlichen Konsequenz? Was bedeutet das dann? Weil die Verluste müssen ja irgendwo ausgeglichen werden. Es muss ja Ergebnis jemand tragen.
Genau, und das ist das Problem tatsächlich an der Stelle, was aus gemeinnützigkeitsrechtlicher Sicht da so ein bisschen dann in den Raum tritt, dass wenn ich einen Verlust im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb habe, ich den ja gedanklich quer subventioniere vom Grundsatz aus Zuschüssen, Spenden, Mitgliedsbeiträgen und so weiter, die Leute an den jeweiligen Verein oder an die jeweilige Organisation leisten. Ich glaube, wir alle hätten ein Störgefühl. Ich gehe mal wieder auf mein plakatives Beispiel. Wenn ich einen Verein habe, der im Bereich der Gesundheitsförderung kranken Menschen helfen soll, mit den Spenden, die an diesen Verein geleistet werden, eine defizitäre Würstchenbude querfinanziert. Ich glaube, da hätten wir alle ein Störgefühl und würden sagen, das kann nicht richtig sein. Und genau das ist der Gedanke, der dahinter steht, dass auch ein verlustiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eben eine solche Mittelfehlverwendung darstellen kann. Weil ein ordentlicher und gewissenhafter Kaufmann würde sagen, wenn er ein verlustiges Geschäft betreibt, nach einer gewissen Zeit oder unter gewissen Prämissen, wird er das dann irgendwann einstellen.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Schwenk zurück zum ordentlichen, gewissenhaften Kaufmann. Allgemeine betriebswirtschaftliche Grundsätze gelten dann eben auch hier. Das heißt, wirtschaftliche Betätigung nur dann, wenn sie zumindest perspektivisch und in der langfristigen Betrachtung auch Gewinne verspricht. Andernfalls sind wir in der Tat nah an dem Problem der Mittelfehlverwendung.
Es ist ja auch nicht so, dass jeder Verlust oder wenn ich einmal einen Euro Verlust in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in einem Jahr habe, mir dann die Gemeinnützigkeit sofort aberkannt wird. Also ganz so schlimm ist es dann auch nie. Es gibt diverse Ausnahmeregelungen, die beispielsweise besagen, dass ich Verluste im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb auch mit Gewinnen aus diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb in Vorjahren oder in Folgejahren bestimmte Zeiträume verteilt ausgleichen kann, beziehungsweise auch in bestimmten Sonderfällen ich eben davon ausgehen kann, dass hier jetzt mir die Gemeinnützigkeit nicht aberkannt wird. Da gibt es eine Fülle von Ausnahmeregelungen. Der Grundsatz ist aber eben, das muss man ganz klar sagen, dass ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb strukturell so angelegt werden sollte, dass er Gewinne erwirtschaftet. Wir sprechen daher in der Regel auch davon, dass wir sagen, Strukturelle Verluste im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sind schädlich. Nicht jeder Verlust in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ist unmittelbar sofort schädlich für die Gemeinnützigkeit.
Aber im Grunde haben wir hier auch die Parallele zum gewerblichen Teil. Auch der ordentliche Geschäftsführer im gewerblichen Bereich würde mal einen Verlust durchstehen, wenn das eben nicht strukturell ist. Und wenn er davon ausgeht, dass man eben nachhaltig eben auch Geld verdienen kann damit.
Genau so ist es.
Ja, wir haben eben schon mal angesprochen, dass gemeinnützige Organisationen vielleicht aktuell mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, wie viele Teilnehmer am Wirtschaftsleben, Stichwort Inflation, Stichwort rückläufige Konsumbereitschaft, auch rückläufige Spendenbereitschaft. Gibt es so ganz aktuell Themen, die die gemeinnützigen Organisationen, die ihr betreut, die wir betreuen, in besonderer Weise umtreiben, mit denen ihr euch im Moment verstärkt beschäftigt?
Ja, aktuell ist es natürlich so, dass sich auch die gemeinnützigen Organisationen die Frage stellen, woher Geld nehmen, wenn nicht stehlen, wenn die Spendenbereitschaft nachlässt. Und da muss man sagen, ist momentan natürlich die unterschiedlichsten Hilfstöpfe oder Fördertöpfe, die in allen möglichen Farben und Ausgestaltungen im Raum stehen, da Möglichkeiten bieten für gemeinnützige Organisationen, auch jetzt beispielsweise momentan in der wirtschaftlich sich etwas abkühlenden Zeit, zu finanzieren. Ich habe die Tage mich mit jemandem unterhalten aus dem Bereich der Förderung, der Bauförderung für Renovierung, für Instandsetzung. Und der sagte mir so sinngemäß, auch energetische Sanierung, es gibt über 4000 Fördertöpfe, nur in dem Bereich. Da reden wir noch gar nicht über gemeinnützig. Und im gemeinnützigen Bereich ist das mal mindestens genauso viel. Das Problem ist immer, man muss wissen, welche Töpfe gibt es, wofür gibt es die, wie komme ich an die dran, wen muss ich ansprechen, was sind die Voraussetzungen. Wenn man sich da aber intensiv mit auseinandersetzt, kann das ein Punkt sein, wo man in einem sehr großen Umfang momentan auch als gemeinnützige Organisation Gelder generieren kann für die Finanzierung der gemeinnützigen Tätigkeit.
Bekanntermaßen ist ja eins meiner Themen Nachfolgeberatung, Unternehmensnachfolge, Vermögensnachfolge. Und auch hier haben die, nach meiner Wahrnehmung, die Gemeinnützigen noch ein sehr großes Auge drauf.
Definitiv. Stichwort Erbschaftsmarketing. Es klingt etwas makaber. Erbschaft und Marketing sind eigentlich so zwei Wörter, die auf den ersten Blick nicht unbedingt zusammenpassen. Aber im gemeinnützigen Bereich ist das ein ganz großes Thema. Wir alle wissen, ist die Bevölkerungspyramide hat sich umgekehrt und momentan wird eben mehr gestorben als geboren. Und die Jahrgänge, bei denen das jetzt so langsam der Fall ist, sind welche, auch teilweise aus der Nachkriegsgeneration schon, wo durchaus einiges an Vermögen vorhanden ist. Und es gibt einige gemeinnützige Organisationen, auch in unserem Mandantenstamm, die da ein Standbein aufgebaut haben. Denn wenn man das Thema aktiv angeht, steckt da aktuell, aber in den kommenden Jahren noch mehr sehr, sehr viel Geld drin, was sich bewegen wird. Und wenn davon der ein oder andere Euro bei einer gemeinnützigen Organisation landet, ist das doch vielleicht auch gar keine schlechte Sache. Das muss ja nicht immer 100% sein. Aber wenn man sagt am Ende seines Lebens, was bleibt da übrig? Vielleicht möchte ich noch einer Stelle was Gutes tun, was Gutes zukommen lassen. Ist das etwas, wo viele gemeinnützige Organisationen momentan auch da ganz aktiv angehen? Aber wir erleben es auch bei Mandanten, die das Thema überhaupt nicht aktiv angehen, die auch immer mal wieder bedacht werden und sich ihres Glücks dann manchmal gar nicht bewusst sind oder darüber freuen können.
Ja, sehr schön. Die andere Alternative, auch finanzielle Möglichkeiten zu generieren, ist natürlich der sogenannte wirtschaftliche Geschäftsbetrieb. Wir haben darüber gesprochen und ich habe immer den Eindruck, es gibt durchaus auch gemeinnützige Organisationen, die einen solchen Fokus darauf haben, dass das schon ja nicht überhand nimmt, aber schon einen sehr starken Bereich einnimmt. Und ich habe irgendwie im Kopf, dass das irgendwie auch ein Problem sein kann, wenn das zu viel wird.
Das war in der Tat in der Vergangenheit so. Da gab es, ursprünglich mal aufgestellt durch die Finanzverwaltung und dann aber auch durch die Rechtsprechung aufgegriffen, die sogenannte Geprägetheorie. Wir haben die umgangssprachlich so ein bisschen flapsig auch immer Schwanz mit dem Hund-Theorie genannt. Nämlich dann, wenn der Schwanz des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs mit dem ganzen Hund der gemeinnützigen Organisation wackelt. Also genau der Fall, Andreas, den du gerade beschrieben hast. Die eigentliche gemeinnützige Tätigkeit war nur noch marginal hinten dran, aber der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nahm eine unheimliche Größe an. Da hatte seinerzeit im Rahmen dieser Geprägetheorie wurde gesagt, das kann nicht sein, das ist hier keine gemeinnützige Einrichtung mehr, das ist ein wirtschaftliches, gewerbliches Unternehmen, es sei denn, man trennt das ganz klar und mit ganz klar meine ich in Rechtsformen. Und das ist bis heute nicht nur, aber auch einer der Gründe, warum inzwischen, lass mich nicht lügen, aber bis auf Schalke 04, der Großteil der Bundesliga-Vereine heute in ausgegliederten Kapitalgesellschaften oder Personengesellschaften spielt und eben nicht mehr in der Rechtsform des eingetragenen gemeinnützigen Vereins, weil die Lizenzspieleabteilungen mit ihren Volumina so einen großen Umfang angenommen hatten, dass das entsprechend seinerzeit als problematisch angesehen wurde. Diese Geprägetheorie, das muss man ganz klar sagen, gibt es aber nicht mehr. Die ist ganz ausdrücklich im Jahr 2012 erst durch die Rechtsprechung und dann auch anerkannt durch die Finanzverwaltung aufgehoben worden. Wenn ein gemeinnütziger Verein noch so viel Geld verdient im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und dieses Geld aber verwendet für seinen gemeinnützigen Zweck, auch wenn der im Verhältnis dazu relativ klein ist, ist das in Ordnung.
Die Grenze ist dann im Grunde zivilrechtlich, wenn ein Verein beispielsweise eigentlich nicht mehr zulässig ist, weil die wirtschaftliche Tätigkeit im Vordergrund steht. Stichwort ADAC, die ja nicht gemeinnützig waren, die aber genau dieses vereinsrechtliche Problem hatten.
Genau so ist es.
Ja, vielen Dank. Das waren, glaube ich, ganz viele Aspekte, die wir beleuchtet haben. Für mich auch jede Menge Neuigkeiten. Ganz herzlichen Dank für den sehr tiefgehenden Einblick in das Recht und die Praxis der Gemeinnützigkeit, lieber Quentin. Andreas, die übliche Frage an dich, was bleibt hängen aus dem heutigen Gespräch zum Thema Gemeinnützigkeit?
Ja, was bleibt hängen? Auf der einen Seite die große Komplexität dieses Themas und auf der anderen Seite eben das Bewusstsein, dass es auf der Anwenderseite eben häufig dann eben auch kleine Vereine sind, kleine Organisationen sind, die das mit großem Engagement ehrenamtlich machen und eigentlich in sich in einem Rechtsgebiet bewegen, was wirklich schwierig ist.
Ja, das ist so. Das ist auch das, was ich mitnehme. Ich habe viele Parallelen zu privatwirtschaftlich auf Gewinnerzielungen ausgerichteten Unternehmen gesehen, aber eben auch ganz viele Unterschiede. Und ja, die Herausforderungen, die das Steuerrecht vor allen Dingen bietet, sind vielfältig. Sie liegen etwas anders gelagert im Gemeinnützigkeitsrecht als in den anderen Organisationen und Unternehmen, die der Besteuerung unterliegen. Aber sie sind nicht minder risikoreich und erfordern eine gute Planung, eine gute Beratung. Und ja, ich hoffe, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer genauso viel mitgenommen haben und gelernt haben wie ich heute.
Ja, ein echtes Highlight aus dem Problemkreis sozusagen haben wir in unserem heutigen Praxistipp nochmal dabei, nämlich zum Thema Sachspenden. Und auch das ist ja ein Thema, was in der Praxis wichtig ist, aber eben auch nicht ohne Fallstricke.
Der Praxistipp des Monats.
Bei einer Sachspende ist zu beachten, dass der Wert der gespendeten Sachen nachgewiesen werden muss. Zum Beispiel über Rechnungen oder Recherchen auf einschlägigen Verkaufswebseiten. Zudem darf man die Umsatzsteuer nicht außer Acht lassen. Entnahmen aus einem Unternehmen, wozu auch Sachspenden gehören, unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Vorausgesetzt, bei der Anschaffung der betreffenden Gegenstände wurde Vorsteuer geltend gemacht. Wenn Sie also eine Sachspende im Wert von 500 Euro übergeben, fallen etwa 80 Euro Umsatzsteuer an, die an das Finanzamt abzuführen sind. Zwar erhalten Sie eine Zuwendungsbestätigung über den Bruttobetrag, aber die hieraus resultierende Steuerersparnis an Einkommen oder Körperschaft sowie gegebenenfalls Gewerbesteuer ist in der Regel geringer als die zu zahlende Umsatzsteuer. Das bedeutet, dass man als Unternehmen bei einer Sachspende im Vergleich zu einem Verkauf oder einer Vernichtung der Ware noch Geld obendrauf legt. Zwar hat sich die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag vorgenommen, hier für Abhilfe zu sorgen. Da hierbei aber europarechtliche Hürden im Raum stehen, ist fraglich, ob und wenn ja, wann es hier zu einer Erleichterung kommt.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, Benno, wir haben die 12. Folge hinter uns. Wir haben das Dutzend voll.
Das ist so, ja. Das heißt auch, es ist ziemlich genau ein Jahr vorbei, seitdem wir uns zum ersten Mal hier in unserem Podcast-Studio getroffen haben, Andreas.
Unfassbar. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer hatten genauso viel Spaß wie wir.
Das hoffen wir auch. Wir würden es auch gerne von Ihnen bestätigt oder auch nicht bestätigt bekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können uns gerne Feedback geben zur heutigen Folge, zu allen weiteren noch kommenden Folgen über unsere Website dhpg.de oder auch an die E-Mail-Adresse taxiert@dhpg.de. Im Übrigen finden Sie wie immer weitere Hinweise zu dem Thema unserer heutigen Folge in den Shownotes zu diesem Podcast. Und heute war Folge 12. Wir sind überhaupt nicht abergläubisch. Wir machen weiter mit Folge 13. Richtig, Andreas?
Was machen wir da?
Ja, beim nächsten Mal werden wir sehr technisch. Wir sprechen über Cybersecurity. Ich glaube, ein hochaktuelles, sehr spannendes und sehr wichtiges Thema.
Das ist wohl so. Ja. Ich bin sehr gespannt und das gibt mir nochmal Gelegenheit, dass wir uns bedanken bei Quentin Adrian für die heutige Begleitung, für die fachkundige Begleitung in dem wichtigen Thema Gemeinnützigkeitsrecht. Und ja, vielen Dank.
Ich danke euch, es hat mir Spaß gemacht.
Ebenso und bis zum nächsten Mal.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.